Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht es im Gespräch um Haltung und Verantwortung und ein Stück Achtsamkeit in der Heimtierbranche. Wenn man das Wort Achtsamkeit hört, denkt man vielleicht nicht unbedingt zunächst an die Heimtierbranche, sondern eher an die tierischen Lieblinge an sich. Und es geht um ein Familienunternehmen in dritter Generation, das vor mehr als 75 Jahren in Kevela gegründet wurde, die Firma Mera Tiernahrung, Mera The Pet Food Family. Und heute bin ich hier in Kevela zu Gast und habe ein Gespräch mit Felix Voss, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Mera. Er übernahm den Betrieb 2015 in dritter Generation, studierte zuvor in Aachen, Edinburgh und Iserlohn Biotechnologie und Corporate Management und schrieb seine Masterarbeit über das Thema Innovationsmanagement. Beste Voraussetzungen also, um in ein Familienunternehmen einzusteigen und es auch entsprechend weiterzuentwickeln. Er arbeitete in unterschiedlichen Unternehmen, bevor er 2013 als Assistent der Geschäftsführung in das Familienunternehmen eintrat. Hallo Felix!
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass ich heute bei euch hier in Kevela zu Gast sein darf. Und mir ist es schon aufgefallen, also ich war ja schon mal hier, wenn man hier auf das Werk zufährt, dann sieht man erstmal diese großen Türme. Das ist ein beeindruckendes Gelände. Also auch wirklich eine große Expansion, die da stattgefunden hat. Und du führst Mera inzwischen in dritter Generation. Was bedeutet es dir persönlich, ein Familienunternehmen mit so viel Geschichte zu führen und auch weiterzuführen und weiterzuentwickeln?
Die Frage ist wirklich spannend und was bedeutet es mir ganz konkret? Also zum einen erfüllt es mich sehr mit Stolz, dass meine Familie mir dieses Erbe anvertraut und mir vertraut, dass ich damit auch im Sinne der Familie und auch im Sinne des Unternehmens umgehe, um es in die nächste Generation im besten Fall zu führen. Gleichzeitig erfüllt es mich aber auch mit einer gehörigen Portion Demut, weil du hast es gerade selber geschildert, Mera ist mittlerweile ein größeres Unternehmen geworden. Das heißt auch mehr Verantwortung für viele Mitarbeiter, für deren Familien und Verantwortung eben genau das Unternehmen so aufzustellen, dass es auch noch im besten Fall viele, viele Jahre existiert.
Das wird sicherlich der Fall sein. Dafür habt ihr schon früh die Grundlagen gelegt. Wenn man jetzt so deine eigene Geschichte, deinen Lebensweg, Berufsweg betrachtet, war das für dich eigentlich schon klar, also mehr oder weniger in die Wiege gelegt, ich werde irgendwann mal das Unternehmen fortführen, werde es leiten. Das war für deinen Vater schon ausgemacht oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
Du hast ja zu Beginn meinen Werdegang der letzten Jahrzehnte ganz schön dargestellt und die einzelnen Schritte auch dargelegt. Und ein Stück weit, glaube ich, wird deutlich, dass es nicht der Fall war, dass es von Anfang an klar war, dass ich das Unternehmen übernehmen werde. Ich glaube, sonst hätte ich andere Schritte gewählt, hätte mich schneller, spezifischer auf diese Rolle auch vorbereitet. Ich habe noch zwei Geschwister. Das heißt, wir in meiner Ursprungsfamilie waren wir drei Kinder und unsere Eltern und vor allem mein Vater hat nie wirklich den Druck auf uns ausgeübt oder in irgendeiner Art und Weise emotional unterschwellig uns mitgeteilt, dass wir das Unternehmen übernehmen sollen. Das heißt, ich und ich glaube, ich kann auch für meine Geschwister sprechen, haben diesen Druck nie gespürt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich nach dem Abitur erstmal dahin orientiert habe, was immer meine größte Leidenschaft war. Und das waren so die Naturwissenschaften, die ich immer gerne gemacht habe und habe deshalb Biotechnologie studiert. Tatsächlich am Ende des Tages kann ich in Teilen mit meinem Ingenieursverständnis, was ich aus dem Studium habe, auch viele Dinge im Bereich der Tiernahrung und gerade der Herstellung der Tiernahrung, glaube ich, schneller begreifen, als wenn ich diesen Werdegang nicht gewählt hätte. Bei mir war es aber tatsächlich dann so, dass ich damals, als ich meine Diplomarbeit in Edinburgh geschrieben habe, in Schottland, mir die Frage gestellt habe, wie soll es denn jetzt nach vorne weitergehen? Ich wusste für mich, im Labor zu arbeiten, ich habe damals in der Mikrobiologie meine Arbeit geschrieben, wird nie mein Herzensthema mein Leben lang sein. Dafür bin ich in meinem Herzen dann doch auch zu sehr der Beziehungsmensch, der gerne in Teams arbeitet, gerne netzwerkt, gerne unterwegs ist. Und in dieser Phase ist in mir dann der Gedanke gereift, mich mal intensiver damit auseinanderzusetzen, was es bedeuten würde, genau mehrer zu übernehmen, in dieses Familienerbe einzutreten, und habe mich dann nach vielen Gesprächen, sowohl mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, als aber auch mit meinen Eltern, dem Thema genähert und mich dann entschieden, dass ich den Weg ausprobieren möchte.
Du hast eben emotional, das Wort emotional auch verwendet. Gab es irgendeinen Moment, wo es dich wirklich gecatcht hat, wo du gesagt hast, da hat es mich emotional auch so getroffen, oder da haben Kopf und Bauch gut zusammengefunden und das war der Moment, da war für mich die Entscheidung klar?
Es gab nicht diesen einen Moment, aber wenn ich von Emotionalität spreche, dann passt eigentlich, dieses Zitat bringe ich immer mal wieder, ein Zitat von meiner Schwester ganz gut, was sie mal im Zusammenhang gebracht hat, und zwar, dass Mera eigentlich gefühlt wie ein Geschwisterkind ist. Also wenn du in einer Unternehmerfamilie groß wirst und am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendessenstisch, im Urlaub und sonst überall irgendwie dann doch Mera oft eine Rolle spielt und darüber gesprochen wird, dann entsteht, glaube ich, ganz von selbst auch eine extreme emotionale Bindung auch zum Unternehmen selber. Und derer bin ich mir, glaube ich, im Laufe der Zeit dann mehr und mehr bewusst geworden, dass es eben auch ein ganz, ganz tiefes in mir liegendes Anliegen ist, eine Herzensangelegenheit ist, mich in den Dienst des Unternehmens zu stellen und meinen Beitrag zu leisten, dass genau dieses Familienmitglied Mera, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch Familienmitglied bleiben kann und bleiben darf.
Und jetzt ist es dein Herzensprojekt geworden. Du hast deine Familie, du hast Mera als einen Teil deiner Familiengeschichte. Was macht denn jetzt ein Familienunternehmen so besonders, ein Familienunternehmen auch in der Heimtierbranche, und was unterscheidet es aus deiner Sicht auch von kapitalgetriebenen, investorengesteuerten Unternehmen?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil, es kommt so ein bisschen daraus, was ich gerade beschrieben habe. Familienunternehmen sind oft, nicht immer, aber sehr oft kulturell so geprägt, dass sie langfristig denken, dass sie per se und an sich aufgrund ihrer Kultur, ihres Daseins schon enkelfähig sind in dem Sinne, dem Begriff, den man heute oft in der Nachhaltigkeit ja auch verwendet, enkelfähig in der Form, als dass man nicht nur in 4-5 Jahresschritten denkt, wie zum Beispiel kapitalgetriebene oder Private Equity getriebene Unternehmen, die sehr stark in ihren Verkaufszyklen auch denken und ihr Handeln danach auch sehr stark ausrichten, sondern wirklich in Generationen denkt und in Dekaden denkt und langfristig und nachhaltig denkt. Das heißt, welche Schritte gehe ich heute, die dafür Sorge tragen, dass ich auch noch eine Daseinsberechtigung habe, irgendwann als Unternehmen in der nächsten Generation anzukommen und geführt zu werden? Ich glaube, da liegen die größten Themen. Hinzu kommt, den Satz möchte ich noch eben zu Ende bringen, dazu gerne wieder einhaken, das kulturelle Thema in Familienunternehmen ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, weil der Faktor Mensch nochmal eine andere Rolle spielt. Also wenn ich nicht nur mein Unternehmen nach Cashflow und Ertrag jeden Tag optimiere und jede Zahl crunche und die Deckungsbeitragsrechnung so weit auspresse, wie nur eben möglich, sondern wenn ich eben auch an erster Stelle den Menschen setze, die Beziehung setze und das Miteinander und die Kultur setze, was meine persönliche Überzeugung ist. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Erfolg automatisch dann kommt und auch wirtschaftlicher Erfolg automatisch dann kommt, wenn ich in Beziehung bin, wenn ich eine Situation und eine Kultur schaffe, wo Menschen gerne sind, wo sie gerne in Beziehung sind, dann kommt der wirtschaftliche Erfolg. Und ich glaube, diese Haltung ist in Familienunternehmen eher zu finden als in kapitalgetriebenen Unternehmen.
Also vielen Dank für die Antwort. Wenn du eben von Dekaden gesprochen hast, dann sagen ja viele Unternehmer, Unternehmerinnen heutzutage, es wird immer schwieriger, also auch in Familienunternehmen, in so langen Perioden zu planen, einfach weil sich die Welt so schnell dreht, wie sie sich derzeit bewegt. Also so viele Herausforderungen, so viele Entwicklungen. Wir haben im Vorgespräch kurz über künstliche Intelligenz gesprochen, Digitalisierung. Sind solche Pläne von vielleicht 10 Jahren, von 5 Jahren sogar, in heutiger Zeit noch problemlos machbar, umsetzbar? Oder kann man sie ruhig fassen und soll man sie auch fassen, aber muss diese Strategien eigentlich ständig adaptieren, anpassen und weiterentwickeln?
Sie sind definitiv, also planbar ist alles, dass die Planung eintritt, glaube ich eben nicht. Gerade in der heutigen Zeit und auch grundsätzlich im Leben ist nichts kontrollier- und planbar. Nichtsdestotrotz muss ich mir natürlich Gedanken machen für die Zukunft. Und wenn ich von Dekaden spreche, dann meine ich nicht, dass ich oder vermutlich auch kein anderer dazu in der Lage ist, heute Pläne zu machen, die sicherstellen, dass Meere in 20 Jahren noch existiert. Das würde ich mir nicht anmaßen und das wäre auch vollkommen falsch. Was ich damit sagen wollte, ist eigentlich vielmehr eine Haltung dahinter. Mhm. Die Haltung dahinter, heutige Entscheidungen auch vor dem Hintergrund zu treffen, dass sie noch in einigen Jahren vielleicht tragbar sind. Und nicht heutige Entscheidungen zu treffen, wo ich sage, ich will jetzt nur dieses Ziel erreichen, ich sage mal besonders in 4 Jahren das Unternehmen zum größtmöglichen Betrag zu verkaufen, sondern ich entscheide mich heute für wesentliche Themen so, dass ich da auch noch in 10 Jahren in den Spiegel gucken kann und sagen kann, diese Entscheidung war richtig und die habe ich zur damaligen Situation mit den damaligen Umständen so getroffen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die auch noch in 10 Jahren haltbar und tragbar ist. Ich glaube, das ist eher das, was ich damit meine. Im Kontext der Planbarkeit bin ich vollkommen bei dir. Wir sind in einer immer komplexer werdenden, schnelllebigeren Umwelt und es geht eigentlich vielmehr darum, diese Agilität, die das Umfeld uns abverlangt, mit der nötigen Resilienz, die es dann auch braucht, im Unternehmen so zu verankern, dass das Unternehmen nicht überfordert ist, sondern es trotzdem schafft, in Routinen kontrollierbar und in Ruhe durch diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Stürme, zu segeln und keine Hektik aufkommen zu lassen und den externen Input, der daraus entsteht, nicht überhand gewinnen lassen. Das ist eigentlich das, worum es geht.
Ja, und letztendlich ist das dann, du hast eben schon die Menschen und die Emotionen angesprochen, ist das natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, dass sie solche Sicherheit auch haben, dass so langfristig und mit Weitblick geplant wird. Wenn wir jetzt mal von der Geschichte der Firma hin zur Marke Mera kommen, die ja vielen auch schon seit vielen Jahren geläufig ist und du bist neu dann irgendwann ins Unternehmen gekommen, dann hast du die Leitung des Unternehmens in die Hand genommen und dann ist ja auch die Frage, wie viel Mera, wie viel der Marke gilt es zu schützen, gilt es zu bewahren, wie viel galt es dann auch zu modernisieren, also wie hast du da mit deinem Team den Drahtseilakt hinbekommen, denn sicherlich ist es so, dass man nicht alles über Bord werfen will und kann und gleichzeitig allerdings sich auch an moderne Zeiten anpassen muss. Also wie schafft man es da, irgendwie die Balance zu finden zwischen Tradition und ja, einer gewissen Modernität?
Ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung, Generationswechsel, den ich finde, der uns sehr gut gelungen ist, wobei das Lob eigentlich ausschließlich in Richtung meines Vaters geht, der damals sehr weise Entscheidungen getroffen hat, den Generationswechsel so aufzubauen, wie wir ihn gelebt haben, nämlich ihm die nötige Zeit zu geben, die nötige professionelle Begleitung zu geben, auch auf der psychologischen Ebene, dass wir als Team wirklich tiefgreifend daran arbeiten konnten, an Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Führungskompetenzen, aber auch Sorgen, Nöte, Ängste, die mit so einem Generationswechsel einhergehen. Und diesen Raum, den wir hatten, der hat uns genau diese Möglichkeiten gegeben, auch besprechbar zu machen, was ist das Gute, was wir bewahren wollen aus der Vergangenheit, was du gerade angesprochen hast und was ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gut, an neuen Themen mit einzubringen. Und das lässt sich tatsächlich gar nicht an konkreten einzelnen Beispielen so wirklich deutlich machen. Das geht von unterschiedlichen Führungskulturen und Stilen, die per se schon da sind, weil mein Vater und ich andere Persönlichkeiten sind, aber eben auch andere Generationen sind, über hin zu anderen Einflüssen, die, wie du gesagt hast, eine Marke vielleicht nach außen tragen muss in mehr Modernität und trotzdem aber die Dinge bewahrt, die aus der Vergangenheit gut sind. Und das ist in unserem Fall ganz klar. Wir sind nach wie vor ein Unternehmen, was in seiner DNA sehr ingenieursgeprägt ist, schon durch meinen Vater kommt, durch mich weiter fortgeführt. Das heißt, für uns steht die Qualität der Produkte, die Technologie dahinter, das Beherrschen der Technologie, die qualitativ hochwertigen Produkte, aber eben auch unsere Haltung kommt aus der Ehrlichkeit, aus der Achtsamkeit, unsere Haltung dahin, dass wir in Beziehung sein wollen. Das sind alles Dinge, die prägen uns bis heute und die sind auch so geblieben. Also ein konkretes Beispiel ist sogar, dass es die erste Rezeptur aus der Feder meines Vaters, die es hier gab, immer noch im Sortiment gibt, wo der jeder Marketier heute sagen würde, der hat seinen Lebenszyklus schon 5-mal überschritten und hätte längst vom Markt verschwinden müssen, die ist noch da. Das ist so ein Beispiel dafür. Auf der anderen Seite sagen wir eben auch, wir wollen und müssen auch mit der Zeit gehen, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir vielleicht Bildwelten leben. Wir sind emotionaler geworden im Laufe der Zeit, was wir für wichtig halten, gerade im Kontext der Mensch-Tier-Beziehung auch und der Familienmitglieder, die unsere Heimtiere nun mal sind, das mehr in unsere Kommunikation einbauen. Aber eben auch das Look and Feel der Marke ein Stück weit moderner aufzustellen. Das sind die Wege, die wir gegangen sind. Und damit haben wir, glaube ich, diese Gratwanderung aus Bewahren und Erneuern ganz gut geschafft.
Das klingt auf jeden Fall auch nach einer Übergabe, die ich mir vorstelle, wirklich als sehr partnerschaftlich, dass man ja Sparringspartner auf der anderen Seite hat und eben auch Ideen abwägen kann aus verschiedenen Perspektiven und dann eben zu Entscheidungen kommen kann, die man dann zu dem Zeitpunkt der Übergabe sicherlich noch zum Teil gemeinsam getroffen hat, die du jetzt eben alleine oder eben gemeinsam mit deinem Team triffst. Gab es auch mal Momente, wo du so im stillen Kämmerlein saßt und gedacht hast, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung für die Marke? Also man hat ja dann schon mal unterschiedliche Layouts, man hat schon mal unterschiedliche Grundansätze, wie sich die Marke entwickeln soll. Dachtest du bei irgendeiner Maßnahme vielleicht auch mal, ist ein mutiger Schritt, wir probieren es aus, aber ich hadere noch ein bisschen?
Ja, sehr oft sogar. Also es ist selten der Fall, dass ich sage, das ist jetzt perfekt und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es funktioniert. Und ich weiß auch gar nicht, ob solche Momente überhaupt gibt, weil keiner die Zukunft voraussehen kann. Ich glaube, was wesentlich ist und wichtig ist, ist, und das ist auch mein Learning so der letzten Jahre, die ich jetzt hier bei Mera bin, wirklich für mich persönlich wirklich gut auf mein Bauchgefühl zu hören. Da habe ich die ein oder andere Entscheidung in der Vergangenheit getroffen, auch im Kontext der Marke, wo ich das nicht getan habe, ja, wo mein Bauchgefühl mir eigentlich was anderes gesagt hat und ich bin im Nachhinein bestätigt worden. Auf der anderen Seite ist aber auch Mut trotzdem wichtig. Ja? Also wenn ich jetzt nicht mutig bin und ich trotzdem die Entscheidungen treffe und hadere, dann komme ich eben auch nicht weiter. Und da mit dem Mut geht eben auch einher, den Mut dazu und sich einzugestehen, auch Fehler machen zu dürfen. Und auch in der Markenentwicklung habe ich tatsächlich Fehlentscheidungen getroffen und Fehler gemacht. Wichtig ist dann nur, den nicht nochmal zu machen.
Auf jeden Fall.
Wie in meinem Leben.
Aber genau. Das ist eben auch etwas, das passt eigentlich ideal zu eurer Unternehmensvision. Ich finde es immer toll, wenn die Websites und die LinkedIn-Profile so gut gepflegt sind, dass ich mich da locker bedienen kann in der Vorbereitung. Und ich habe jede Menge gefunden. Und was mir besonders gefallen hat, und da kommt eben das Wort Ehrlichkeit oder auch ehrlich drin vor, ist die Unternehmensvision und ich zitiere mal, wir sind eines der achtsamsten Unternehmen der Tiernahrungsbranche, transparent, ehrlich, leidenschaftlich und vernünftig. Ein Unternehmen auf dem Weg zur nachhaltigen Transformation, Mera, the Pet Food Family, aus Tradition achtsam. Jetzt sind da ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten drin, teilweise auch die Begriffe, die man vielleicht für unvereinbar hält, wie leidenschaftlich und vernünftig. Also das ist dann der Kopf und der Bauch, der zusammenkommt. Aber wie lebt ihr das, beziehungsweise wie genau oder was genau verstehst du auch in dem Kontext unter dem Begriff achtsam?
Ich würde tatsächlich erst nochmal einen anderen Begriff mit reinbringen, weil der bei uns über allem steht. Für den wurde ich in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht sehr komisch angeguckt, weil wir das Thema Glück in den Mittelpunkt gestellt haben. Und Glück definiert ja jeder für sich anders, kommend aus der Beziehung heraus. Beziehung zu mir, zu meiner Umwelt, zu meinen Mitmenschen und natürlich in unserem Kontext auch zum Heimtier. Wo wir für uns klar gesagt haben, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen und dafür Sorge tragen, dass genau dieses Glück, diese Beziehung spürbar wird und wir unseren Beitrag dafür leisten, dass ein Umfeld entsteht, wo man eben Beziehungen leben kann, wo man glücklich sein kann, weil viel mehr kann ich nicht. Ich kann dein Glück jetzt nicht ich kann nicht dafür Sorge tragen, dass du glücklich bist, ich kann nur ein Umfeld gestalten, wo es vielleicht leichter fällt.
Ihr habt mir einen Kaffee angeboten, also das ist schon ein Teil des Glücks.
Vielleicht ein Stück weit zu deinem täglichen Glück beigetragen. Und das ist das, was wir in den Mittelpunkt gestellt haben mit unserer Vision und was wir jeden Tag versuchen, auch ein Stück weit besser zu leben und zu tun. Und meine Herleitung, die hatte ich vorhin schon mal genannt, ist eigentlich die, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir genau dazu beitragen und nicht immer nur Zahlen, Daten, Fakten in den Mittelpunkt stellen. Und den Satz, den du gerade vorgelesen hast, der kommt genau daher. Also im Prinzip ist die obere Klammer oben drüber nochmal dieses Thema Glück und Beziehung, aber wird eben genährt aus den Dingen, die du gerade da dargestellt hast. Und das Thema Achtsamkeit ist eben genau so eins. Also wenn ich achtsam bin, dann bin ich erstmal sehr reflektiert. Ja, ich nutze den Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion aus, bevor ich mit meinem Mitmenschen vielleicht wieder in einen neuen Konflikt oder in eine Kommunikation einsteige. Und das Ganze trägt auch wieder meiner Meinung nach sehr zu gelingenden Beziehungen bei. Und das ist das, worum es uns geht. Das ist teilweise sehr trivial, klingt vielleicht für den einen oder anderen sogar schon esoterisch. Ist es am Ende des Tages aber gar nicht, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt und vor allen Dingen, wenn man den Raum anbietet, das besprechbar zu machen und darüber zu sprechen und in Kontakt zu kommen.
War das ein längerer Prozess, dahin zu kommen, diese Vision zu entwickeln? Und wie ist es gelungen, das dann auch im Unternehmen zu implementieren? Weil es natürlich auch Begriffe sind, die man jetzt nicht ad hoc so vielleicht zuordnen kann oder wo man sich erstmal klar machen muss, was meinen wir damit und wie füllen wir das mit Leben. Und dann geht es sicherlich auch um viele interne Veranstaltungen, bei denen nicht nur erklärt wird, sondern vielleicht auch ganz einfach das normale Sommerfest oder was auch immer, wo man das dann auch lebt in der Praxis. Also wie ist es gelungen, das eben auch ja, so ein Stück weit in die Unternehmenskultur reinzubekommen?
Mhm. Also es war, um deine erste Frage zu beantworten, es war ein längerer Weg, der durch viele Facetten gespickt war. Das eine war das Thema Generationswechsel, der eben so professionell begleitet wurde, wo das Thema Beziehungen aneinander an sich arbeiten im Mittelpunkt stand und dieses Thema Glück dadurch auch mehr und mehr geschärft wurde. Dann einhergehend mit neuen Menschen, die dazugekommen sind, im Führungsteam, mit externen Ansprechpartnern, an vielen Gesprächen, ist der Weg eigentlich dahin entstanden, intern wie extern. Und von einem Gelingen, dass es wirklich zu 100% überall im Unternehmen angekommen ist, würde ich gar nicht sprechen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das Ziel nicht sogar eine Utopie ist. Ja? Was für mich schon ein Erfolg ist, ist genau das Thema eben besprechbar zu machen, dass es, ich wiederhole mich, diesen Raum findet, wo wir auf Führungsebene, aber auch mit den Mitarbeitern immer wieder über diese Themen sprechen. Ein Erfolg ist es für mich, dass wir genauso Dinge, wie du gerade als Beispiel genannt hast, mit einem Sommerfest, Familienfest, Weihnachtsfeier, die alltäglichen Dinge, die in vielen anderen Unternehmen vielleicht auch da sind, aber eben genau vor dem Hintergrund entstehen lassen. Ja, vor dem Hintergrund dessen, dass wir sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir noch, zueinander zu finden, miteinander unterwegs zu sein, Beziehungen miteinander noch weiter zu stärken. Wo haben wir Schwierigkeiten damit? Wir denken über architektonische Veränderungen der Bürogebäude nach, weil wir sagen, hier haben wir eigentlich nicht die räumlichen Bedingungen, die hier entstanden sind, die zu mehr Beziehungen beitragen. Und so zieht sich das durch den Alltag durch. Und es gibt ganz viele Alltagsmomente, wo dieses Thema eine Rolle spielt und wo wir uns hinterfragen, zahlt das jetzt eigentlich gerade auf unsere Vision ein, ja oder nein?
Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal auf die Beziehungsebene gehen zu euren Endkundinnen, Endkunden, also zu den Tierhaltern. Was hast du da über die Jahre mitgenommen und gelernt? Was wünschen sich eigentlich Tierhalter, Tierhalterinnen heutzutage von einer Marke?
Du hast einige Themen der heutigen Zeit angesprochen, glaube ich, die Herausforderungen für Tierhalter mitbringen. Und das sind die Themen, wo wir vorhin schon waren, Komplexität und Geschwindigkeit. Ja? Selbst für mich, der in der Branche jetzt ja schon ein bisschen länger unterwegs ist, ist es faszinierend zu sehen, wie viele neue Marken es doch immer wieder gibt, wie hoch die Komplexität wird. Wenn du auf den letzten Messen, sei es Interzoo, Bologna oder Orlando oder wo auch immer gewesen bist, dann ist es schon selbst für jemanden, der glaubt, sich ganz gut auszukennen in der Heimtiernahrungsindustrie, grenzt das schon teilweise an Überforderung, was es an Angeboten gibt. Und ich vergleiche auch, wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, oft dieses Thema Tierhalter, Tier mit tatsächlich Familienmitglied und vielleicht sogar Baby, weil Baby ist ähnlich wenig dazu in der Lage, seine Bedürfnisse zu artikulieren, wie es das Heimtier eben auch ist. Aus Mangel an Sprache, und da sind die Gefühlswelten auch ähnlich. Ja, ich will für mein Heimtier nur das Beste. Ich will sicherstellen, dass es so lange wie möglich lebt, dass so lange wie möglich die Beziehung da ist zwischen uns beiden. Und ich habe aber Ängste und Sorgen, da was Falsches zu tun, ja, weil ich überfordert bin. Dann ist das Thema Ernährung ja auch bei uns Menschen schon eine Religion. Und da gibt es ja teilweise auch kein richtig oder falsch, ob ich jetzt nass, trocken oder barfütter. Alles kann dazu beitragen, dass ein Tier lange lebt. Ich muss es am Ende des Tages nur richtig machen und für die richtigen Produkte entscheiden. Und ich glaube, die Aufgabe von Marken heute, und das ist auch unser Verständnis, ist es genau, diese Orientierung zu bieten. Also einerseits diese Orientierung zu bieten, mit mehr Fokus, Komplexität rauszunehmen, klarer Kommunikation auf den Punkt, genau diese Orientierung eben zu geben, aber auch gleichzeitig die Produkte, die dann verkauft werden, substanziell, nicht mit Marketing-Blabla, nicht mit irgendwelchen Scheinversprechen, sondern mit einer sehr soliden, handwerklich guten Arbeit so aufzustellen, dass es dann auch genau dieses Versprechen einhält, was du nach außen fokussiert gibst. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was Marken heute bieten müssen, und das ist das, was wir als Marke eben auch bieten wollen.
Und in der Kürze liegt dann auch die Würze. Also eigentlich finde ich es immer toll, wenn ein Produkt über 3 Schlagworte oder 3 Bullet Points seine Alleinstellungsmerkmale kommuniziert. Geht ihr da ähnlich vor, also dass ihr sagt, möglichst kompakt, nicht zu aufwendig, so dass es auch am POS sich schnell vermitteln lässt für den Fachhändler?
Sehe ich 100% so wie du. Gelingt uns an der einen oder anderen Stelle gut, an der einen oder anderen Stelle könnte es noch besser werden, aber genau das ist der Punkt. 2, 3 Schlagworte, nicht mehr. Was wir noch mit in den Mittelpunkt stellen, kommt aber auch wieder aus den ganzen Themen, die ich gerade schon erzählt habe, ist genau dieses Beziehungsthema. Ja, wir versuchen also nicht nur in unserer Kommunikation, sei sie online oder offline in der Werbung, das Thema Beziehung zu spielen, sondern sie soll auch erlebbar werden auf der Verpackung. weil wir genau das wollen, ja? Diese Beziehung nähren, so nennen wir es bei uns, nämlich dafür Sorge tragen, nicht nur richtig gutes Futter zu machen, sondern eben genau das mitzuteilen. Ja? Wir tragen dafür Sorge, dass die Zeit, die du mit deinem Heimtier hast, so lang wie möglich ist, weil wir eben dafür Sorge tragen, dass das Tier im besten Fall sein Leben lang auch gesund bleibt durch eine gesunde Ernährung. Mhm. Zumindest soweit wir darauf Einfluss nehmen können mit der Ernährung.
Jetzt seid ihr Markenhersteller, ihr seid Eigenmarkenproduzent, aber wenn wir an die Marke selbst denken, haben es Marken heutzutage ein Stück weit, also zumindest aktuell, ein bisschen schwieriger, weil Menschen noch mehr aufs Portemonnaie gucken? Oder sagst du erfahrungsgemäß, Markentreue ist dann auf jeden Fall schon gegeben, weil die Leute, wenn die einmal ein Produkt probiert haben, zufrieden sind, dann bleiben sie einfach der Marke treu, weil sie wollen eigentlich nur das Beste für ihr Tier.
Ja, also grundsätzlich ist es im Laufe der Jahre schwerer geworden. Da gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren. Einer ist der, den wir gerade angesprochen haben. Es gibt mehr Marken im Markt, viel mehr Marken im Markt als noch vor 5 oder 10 Jahren. Jede Marke versucht, sich so darzustellen, Neukunden zu gewinnen. Das heißt, der Kuchen wird einfach kleiner und der Verdrängungswettbewerb wird einfach größer. Das ist so der eine Punkt, wo es schwieriger wird. Und auf der anderen Seite verspüren wir gerade für uns, und ich glaube, das ist aber in vielen Bereichen in der Branche spürbar, wie du gerade sagtest, eine deutliche Kaufzurückhaltung. Wir verspüren verändertes Kaufverhalten in anderen Kanälen. Wir verspüren in der Petfood-Branche, zumindest in Deutschland und Westeuropa, nicht mehr den Aufwind, den wir vielleicht die letzten Jahre oder Jahrzehnte hatten. Nicht mehr die Selbstverständlichkeit, als Marke zu wachsen, weil der Markt wächst, weil vielleicht einzelne Player im Markt wachsen, neue Geschäfte aufmachen und die Marke automatisch mitwandert. Das heißt, Fehler, die in der Vergangenheit vielleicht leichter verziehen wurden, weil du sowieso mit dem Markt mitgewachsen bist und sie gar nicht so schnell an die Oberfläche kommen, werden heute eben nicht mehr so leicht verziehen. Und was eben heute deutlich wird, und das setzt die Branche schon ein Stück weit unter Druck, ich glaube, wir sind in einer Konsolidierungsphase, wir sind in einer Phase, wo genau das nämlich deutlich wird, funktionieren die Strukturen wirklich so gut, wie wir immer geglaubt haben? Haben wir wirklich alle Informationen? Haben wir unsere Kosten und unsere Prozesse wirklich so gut in dem Griff, wie wir es immer geglaubt haben? Oder kommt nicht jetzt unter diesem Brennglas und diesem Druck, den wir gerade verspüren, genau das zutage? Nämlich das zutage, wo wir selber eigentlich aufgrund der Tatsache, dass es eigentlich immer so weiterging, der Fluch der fetten Gans sozusagen, sich Dinge entwickelt haben, Strukturen entwickelt haben, die man durchaus nochmal überdenken sollte. Und genau an dem Punkt stehen wir auch und genau diese Fragen stellen wir uns und genau diese Themen haben wir gerade im Fokus und auf der Agenda.
Dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, also einerseits klar, ihr betrachtet die Prozesse, ihr betrachtet die Zahlen, aber wenn es um Zukunft geht und du hast eben auch schon über folgende Generationen gesprochen, geht es natürlich auch ein Stück weit um Umwelt, Nachhaltigkeit. Ihr seid da sehr aktiv, ihr habt viele unterschiedliche Projekte schon vor einigen Jahren an den Start gebracht. Also inwieweit ist euch Nachhaltigkeit wichtig? Weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, gerade in solchen Zeiten, na, ist das ein Thema, da spart man so am ersten vielleicht ein.
Ja, auf die Idee könnte man kommen und wird vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch sicherlich tun. Nachhaltigkeit ist im heutigen Gespräch mit dir schon an der einen oder anderen Stelle gefallen. Und ich hatte auch dieses Thema Enkeltauglichkeit, was in der DNA eines Familienunternehmens liegt, auch schon angesprochen. Für uns hat es nochmal eine ganz andere Dimension und da geht auch wieder die Haltung von uns einher, dass wir das Thema Ehrlichkeit und Substanz in den Mittelpunkt stellen. Ja, also wir wollen wirklich die Dinge, wenn wir sie tun, dann auch ordentlich und sicher und gut machen und kein Greenwashing und Marketingblabla machen. Darum habe ich die Entscheidung getroffen 2019, dass wir uns auch zertifizieren lassen nach dem ZNU-Standard der Universität Witten-Herdecke. Da waren wir, glaube ich, eines der ersten Unternehmen in der Petfood-Branche, die das getan haben. Und an diesem Standard orientieren wir uns. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, und das findet bei uns auf den 3 Säulen statt, ganz typisch für die Nachhaltigkeit, eben Ökologie, Ökonomie und Soziales. Viele sehen immer nur, ich spare CO2 ein, ich spare Abfall ein, ich spare Wasser ein. Nachhaltigkeit geht für mich viel weiter. Also es geht für mich auch eben in diesen sozialen Kontext, in das Kulturelle, in das Miteinander, sowohl intern wie extern. Es geht aber auch in die Ökonomie. Ja? Es geht auch dahin zu sagen, ich stelle mein Unternehmen so auf, dass ich eben enkeltauglich bin. Und ein Unternehmen per se und an sich ist ja kein Selbstzweck, sondern es muss Gewinne erwirtschaften. So wie wir atmen müssen als Menschen, braucht ein Unternehmen Erträge und Gewinne, sonst ist es eben tot. Und von daher ist genau dieses Thema Ökonomie auch ein wesentliches, sich die Wertschöpfungskette anzugucken, zu schauen, ist die gerecht verteilt, profitieren wir auch in dem Maße daran, dass wir nach vorne in unsere Zukunft sichern zu können. Nachhaltigkeit spielt für uns also substanziell eine wesentliche Rolle und wir haben strukturell auch so aufgebaut, dass mittlerweile zwei Nachhaltigkeitsmanagerinnen bei uns arbeiten, dass wir das Thema tief versuchen, in die ganze Belegschaft reinzubekommen, dass wir versuchen, von allen Meranern am Ende des Tages auch Ideen zu bekommen, wie wir noch nachhaltiger werden können. Wir packen viele Themen an und gehen die an. Und wir werden ganz sicher nicht in der jetzigen Situation, wo die Kosten unter Druck kommen, an dem Thema sparen. Weil das wäre meiner Meinung nach der total falsche Ansatz, denn Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich einer der wesentlichen Themen, um zukunftsfähig zu sein. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil es eventuelle EU-Regularien gibt, die es zu erfüllen gilt, sondern das meine ich wirklich rein aus der DNA des Unternehmens heraus. Wenn ich nicht nachhaltig denke, was für mich Generationen und Dekaden beinhaltet, wenn ich mich nicht nachhaltig nach vorne orientiere, wenn ich nicht die Verantwortung auch übernehme für mein Umfeld, für mein Unternehmen und auch für so Themen wie den Klimawandel, auch wenn mein Anteil daran sehr, sehr gering ist, ist er doch da, dann setze ich aufs Spiel, eben eine Zukunft zu haben. Und darum ist Nachhaltigkeit für mich und für Mera so wahnsinnig wichtig.
Also das ist sicherlich auch etwas, das wird mit Sicherheit für viele Endverbraucher irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden und gar nicht unbedingt Kriterium für die Kaufentscheidung, weil es einfach sich durchsetzen muss oder durchsetzen wird.
Da hoffe ich tatsächlich sogar drauf.
Und dann seid ihr gut gerüstet. Du hast einmal an einer Stelle, habe ich es gelesen, von der Symbiose zwischen Handel, Marke und Verbraucher gesprochen. Das klingt erstmal wirklich sehr schön, aber auch noch ein bisschen rätselhaft. Also was meinst du damit genau?
Oft wird in diesem Thema der Wertschöpfungskette, Produzent, Handel, Endverbraucher, ja von Abhängigkeiten gesprochen. Ja, ich bin abhängig davon, dass ein B2B-Kunde meine Produkte kauft. Ich bin abhängig davon, dass der Endkunde meine Produkte kauft. Und ich finde den Abhängigkeitsbegriff eigentlich viel deplatziert. Und mir gefällt Symbiose da besser, weil am Ende des Tages funktioniert es ja nur dann, wenn alle in diesem Bereich davon profitieren. Ja, wenn der Endkunde ein richtig gutes Produkt kauft, wo das Heimtier von profitiert, wenn der Endkunde ein Produkt kauft, was er sich auch noch leisten kann, wenn der Händler, welcher auch immer am Ende des Tages, auch davon überleben kann und der Produzent eben auch. Und das ist für mich Symbiose. Das heißt, wir haben Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette. Ich habe Verantwortung dafür, dass dem Heimtier gut geht. Ich habe Verantwortung dafür, dass der Endverbraucher die Produkte kaufen kann. Ich habe Verantwortung dafür, dass der Einzelhändler eine gute Marge erzielen kann, weil davon sein Überleben wieder abhängt. Und da finde ich, in unserer heutigen Zeit und vielleicht auch durch den Kapitalismus geprägt, wird dieses Thema der Verantwortung, der Partnerschaftlichkeit entlang der Wertschöpfungskette und dieses wirklich transparent besprechbar zu machen, fällt oft hinten rüber und sind für mich oft dann doch Ego-Themen im Vordergrund, ja, wo es dann nur um meinen eigenen Profit geht. Und vielleicht ist das in der heutigen Wirtschaft so, vielleicht muss das so sein, vielleicht bin ich da ein bisschen zu utopisch unterwegs, ja, und im Irrglauben erlegen, aber ich will den noch nicht aufgeben, den Glauben, dass auch so ein Wirtschaften möglich sein kann und dass auch solche Gespräche möglich sind und dass auch so ein Miteinander möglich ist.
Aber eigentlich kann man es ja vielleicht auf die Formel bringen, gemeinsam wachsen. Also wachsen muss eigentlich jedes Unternehmen oder sich zumindest konsolidieren, aber gemeinsam sich entwickeln oder wachsen ist doch eigentlich ein schönes Ziel, was man haben kann auf jeden Fall.
Finde ich sehr schön zusammengefasst.
Kurz noch so ein bisschen abseits des Fachhandels. Eigentlich geht es ja auch darum, seinen Endkunden, seine Endkundin gut zu kennen oder kennenzulernen. Welche Rolle spielt denn für euch inzwischen die direkte D2C-Vermarktung als Marke?
Wird keine unwesentliche Rolle tatsächlich. Wir sind überzeugt, dass es uns Omnichannel geben muss, weil wir dem Endverbraucher nicht vorschreiben wollen, wo er einzukaufen hat. Darum wollen wir da sein, wo der Endverbraucher eben gerne einkauft. Und Omnichannel bedeutet für uns eben ganz klar der stationäre Vertrieb, aber eben auch der Online-Vertrieb. Und der hat bei uns drei Säulen. Ja, dieser Online-Vertrieb in der Form als das D2C-Geschäft, das du angesprochen hast, wo wir selber im Endkundenkontakt sind, das aber auch das Geschäft über Pure Player oder über Marktplätze. Und das ist das Potpourri an Vertriebskanälen, die wir für uns sehen, wo wir für uns klar sagen, die erwartet der Markt, die erwartet der Endkunde von uns und da wollen wir als Marke eben auch präsent sein.
Würdest du schon sagen, da muss man auch nach wie vor kommunizieren und ein Stück weit Angst nehmen, weil ich weiß noch, vor Jahren war das Thema E-Commerce für den stationären Fachhandel natürlich die Problematik schlechthin. Inzwischen hat sich das natürlich durchgesetzt am Markt. Multichannel ist inzwischen auch ein wichtiges Thema oder ein wichtiger Faktor. Die Direktvermarktung der Marke an den Endkunden ist auch ein wichtiges Thema. Aber würdest du sagen, man muss immer noch so ein bisschen erklären aus Markensicht in Richtung Fachhandel oder gibt es da inzwischen gar keine Berührungsängste mehr?
Also erklären finde ich das falsche Wort. Ich finde, was wichtig ist, ist, dass wir als Produzent und auch Vermarkter und Vertriebler unserer Marke gerade auch hier diese Verantwortung für die Wertschöpfungskette haben. Und der sind wir als Mehrer in der Vergangenheit auch nicht gerecht geworden. Also was meine ich damit? Wenn es vergleichbare Produkte online wie offline gibt, dann ist es tatsächlich auch nicht ungewöhnlich für viele andere Branchen, aber eben auch für die Heimtierbranche, dass es Produkte in einzelnen Kanälen vielleicht günstiger für den Endverbraucher gibt als in anderen Kanälen. Und das war auf der Stein des Anstoßes, gerade auch die Verärgernis des stationären Einzelhandels, der gesagt hat, pass mal auf, warum soll ich denn deine Marke noch führen? Macht keinen Sinn, wenn man deine Marke 30% in anderen Kanälen günstiger bekommt als bei mir. Und damit hat er ja grundsätzlich recht. Und diese Verantwortung des Markeninhabers dafür, dass in der Wertschöpfungskette eben alle noch Spaß daran haben, die haben wir als Mehrer in der Vergangenheit nicht gut gelöst. Da haben wir jetzt Ansätze, die wir gehen, wo wir auch konsequent den Weg gehen nach vorne hin. Die werden sicherlich sehr stark spürbar werden im nächsten Jahr, in 2026. Da sind die ersten Schritte jetzt gegangen und die nächsten Folgen in den nächsten Monaten, um genau das wieder in ein, ich sag mal, in ein Gleichgewicht zu bringen, wo es eigentlich hingehört und wo wir unserer Verantwortung gerecht werden.
Klingt spannend, aber natürlich auch nach einem deutlichen Wagnis für euch als Produzent, weil klar, man braucht Auslastung, man muss die entsprechende Tonnage produzieren, aber es klingt auf jeden Fall nach einer Bereinigung, die dem Markt insgesamt sicherlich in Bezug auf die Marke gut tut. Ja, also normalerweise müssten wir jetzt eigentlich noch einen Tag dranhängen.
Stimmt.
Ich hab noch einige Fragen
ja.
noch vorbereitet, aber wir müssen mit Blick auf die Zeit auf die Schlussrunde einbiegen. Mhm. Und deswegen jetzt vielleicht mal noch zum Schluss die Frage des Ausblicks. Zum Schluss gucke ich immer so ein bisschen gerne in die Glaskugel mit meinen Gesprächsgästen. Was ist deine Prognose einerseits für die Entwicklung der Branche in den nächsten 5 Jahren und zum anderen aber auch, wo siehst du Mehrere eigentlich innerhalb der nächsten 5 Jahre? Jetzt haben wir natürlich eben leider schon darüber gesprochen, dass Pläne von heute nicht unbedingt morgen erreicht sein müssen. Aber
ja, wir haben leider darüber gesprochen, aber das tut ja nichts zur Sache. Also wir haben gerade den Prozess Strategie 2030 zu Ende gebracht. Das heißt, wir setzen uns konsequent damit auseinander und es passt, als hättest du es vorher gewusst, was du nicht wissen konntest tatsächlich. Nein, also was damit deutlich wird, natürlich setzen wir uns ganz klar damit auseinander, wo sehen wir Mehrere in 2030. Das ist wichtig, Orientierung zu bieten, auch im Unternehmen. Es ist wichtig, sich selber mit der Thematik auseinanderzusetzen, wo wollen wir uns eigentlich hinentwickeln, wo sehen wir Herausforderungen in unserem Geschäftsmodell und so weiter, an welchen Themen wollen wir arbeiten. Das tun wir eben auch. Was aber auch wichtig ist, und das ist das, was du gesagt hast, in den 5 Jahren nicht stupide diesem Plan zu folgen, sondern eben den so aufzubauen, dass man auch agil bleibt und auf Veränderungen des Marktes und des Umfeldes entsprechend reagieren zu können. Mehrere selber sehe ich in diesem Kontext in 2030 tatsächlich als größer, profitabler, nachhaltiger als heute da. Aber immer noch mit eben den gleichen Werten und der gleichen Kultur, über die wir jetzt ganz viel auch heute sprechen durften, und der gleichen Haltung von heute. So, das ist jetzt wenig konkret. Ich will auch nicht mehr über die Strategie 2030 sagen.
Schade.
Aber das ist das, wo ich uns sehe. Was ich aber eben auch sehe, und das geht auf deine zweite Frage ein, wie sehe ich denn unser Umfeld? Und da sehe ich eben, das haben wir vorhin auch schon beantwortet, diesen starken Druck von heute. Ich sehe die Konsolidierung der Branche, die auf uns zukommt. Ich sehe tatsächlich auch teilweise Produktionsverlagerungen ins Ausland. Die sehe ich heute schon. Da spreche ich jetzt nicht von Mehrere, sondern grundsätzlich. Ich sehe aber auch neue Geschäftsmodelle in einem durchaus gesättigten Markt auf uns zukommen. So. Und das wird ein total spannendes und für uns neues Umfeld sein, in dem wir uns behaupten müssen, in dem wir für uns Lösungen finden müssen, wie wir auf diese Veränderung und die Marktsituation reagieren wollen und was wir als Lösungen bieten wollen. Und das macht meine Position, das macht die Situation, das macht das Unternehmertum und die Heimtierbranche auch aus, dass es eben nicht immer so weitergeht und alles kommt von selber, sondern dass da eine gewisse Forderung dahinter ist, dass eine Möglichkeit da ist, sich zu verändern, dass Möglichkeiten da sind, eben Zukunft auch mitzugestalten. Und das ist das, was Spaß macht.
Sehr gut. Das wirkt auch nicht so, als würde es dir Kopfschmerzen bereiten, sondern Nein. eher eine Herausforderung sein, die du aber gerne mit deinem Team annimmst und umsetzt.
So ist es.
Sehr gut. Dann, Felix, ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Stefan, danke dir. Es war wirklich angenehm. Und sollst du die anderen Fragen noch mal irgendwann stellen, stehe ich auch gerne noch mal für den zweiten Podcast zur
Verfügung. Da komme ich doch gerne drauf zurück. Und euch natürlich vielen Dank auch fürs Zuhören. Schaltet gerne beim nächsten Mal mit rein. Dann haben wir wieder einen spannenden Gast hier bei B2Pet. Bis dahin. Tschüss.